Das Jazzgespräch.
Servus, lieber Stefan, und servus da draußen, ihr alle in den Weiten des Jazz-affinen Kosmos.
Gott, das ist wieder eine Ansprache, metaphysisch bis zum geht immer. Naja, ich sage einfach mal Servus, Dieter. Servus, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, wer nicht aktiv gesucht hat, dem sei noch dazu gesagt, ihr befindet euch hier im Jazzgespräch von Stefan und Dieter. Und wir blicken auf das Jahr 2025 zurück. Es war sehr ereignisreich. Ob es im Jazz auch so erfüllend war, wie der Rest des Jahres sich gestaltet hat, das werden wir jetzt in der nächsten halben bis Stunde herausfinden.
Also in den nächsten eineinhalb bis zwei Stunden werden wir das herausfinden. Fürchte ich, es wird lange dauern. Was ich heuer 25 gar nicht gemacht habe, ist neue Jazz-Musiker oder Jazz-Alben zu erkunden. Es ist mir nichts untergekommen. Hier?
Du, ähnlich, wie soll ich sagen, ernüchternd muss ich sagen. Ich habe, nachdem ich selber festgestellt habe, dass ich mich großteils, es waren dann doch sehr wohl die eine oder andere Perle war dabei, aber großteils waren es wirklich Reissues, dafür teilweise sehr spannende. Und ich dachte mir, ich frage mal mein Large Language Modell, meine liebe Freundin Chetty, was sie zu der Situation sagt. Und alles, was die Chetty in ihrer professionellen Version übrigens auch dazu gesagt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gesagt, aha, okay, ist also auch erschienen, sehr gut, ist mir nicht wirklich untergekommen, ist uns beiden nicht untergekommen. Ich werfe ganz schnell mal nur so hin, zwei oder drei, Joshua Redman, Words Fall Short, Brentford Marsalis Quartet Belonging oder James Brandon Lewis, Apple Chorus, ich glaube, der ist möglicherweise dir zumindest untergekommen. Aber ich sage einmal, ja gut, habe ich recht gut ohne leben können. Stefan?
Also, alle drei habe ich gehört. Ich kann ohne alle drei gut leben.
Siehst du, also ja. Ich habe sie nicht gehört. Aber
ich komme zum selben Schluss. Das heißt nicht, dass das Jahr 25 keine tollen Jazz-Alben mehr hervorgebracht hat. Wir haben es wahrscheinlich nur übersehen oder haben uns nicht gekümmert drum. Das liegt aber daran, dass ich erstens mit dem Jazzgespräch mehr als gut ausgelastet bin. Das heißt, für jede Vorbereitung viele Sachen höre, die ich noch nicht kenne oder kannte, die aber natürlich, es liegt in der Natur der Sache, älteren Datums sind, weil man ja unsere Jazzgespräche auf ältere Themen ausgerichtet haben. Das ist der Punkt 1 und Punkt 2. Die Geldbörse ist mit den Reissues von Blue Note mehr oder weniger auch ausgelastet. Das heißt, ich habe weder Zeit noch Geld für neue Sachen.
Ja, was ein bisschen traurig ist, wie gesagt, das eine oder andere wird uns, zumindest was meinen Beitrag betrifft, dann doch noch unterkommen. Interessanterweise habe ich festgestellt, dass ich dieses Jahr auf Platten gestoßen bin, die entweder ein Reissue aus dem Jahr 2024 waren oder auch Aufnahmen aus dem Jahr 2024. Also ich zumindest hink da ein bisschen nach und ich bitte euch alle da draußen um Entschuldigung. Aber besser ein bisschen zu spät, die Sachen dann noch schnell in den Mittelpunkt unseres Gespräches gerückt als gar nicht. Insbesondere deswegen, weil ich mich zumindest heute eigentlich konzentrieren möchte auf Sachen, die A, auf Vinyl erschienen sind, das tun wir eh sehr oft, Stefan und ich, und B, auf Sachen, von denen ich eigentlich erwarten würde, dass wir sie auch jetzt noch am Markt abgreifen können. Also, dass ihr sie, wenn es euch interessiert, solltet ihr die Sache auf Vinyl noch kriegen.
Aber ich würde sagen, ich lebe in der zweitbesten aller Welten. Ja? Weil ich lebe nicht in der besten aller Welten, also nicht in den 60er und 70er Jahren, wo ich die Platten kaufen kann, wenn sie erscheinen, sondern ich lebe in der zweitbesten, weil jetzt so viel wieder auf den Markt kommt, was jetzt aufgrund dieses jahrelangen oder fast jahrzehntelangen CD-Booms nicht mehr erschienen ist. Und man sich jetzt wieder besinnt, alte Dinge auf Platte neu rauszubringen. Und das kann man jetzt kaufen. Man konnte das vor 10 oder 20 Jahren nicht.
Richtig. Und das ist auch einer der Punkte, warum ich finde, dass wir insbesondere den Fokus legen sollten, immer wieder und heute vielleicht auch, auf Platten, die meistens in durchaus überschaubaren Stückzahlen rausgebracht werden. Und dann sollte man wirklich schauen, dass man, wenn man sich dafür interessiert, dass man da rasch ist. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne nur noch einen letzten Blick auf unser letztes Gespräch, aufs Weihnachtsgespräch werfen und nur ergänzend zu den Platten vom Lee Konitz und Marshall Solal, Live at the Berlin Jazz Days 1980 und Art Pepper, An Afternoon in Norway, The Kongsberg Konzert, nämlich auch aus dem Jahr 1980, was mir zumindest ist, gar nicht so bewusst gewesen ist, wie wir letztens darüber gesprochen haben. Und ich möchte nur dazu sagen, nachdem sich diese Platten für mich, obwohl so unterschiedliche Zugänge von den Musikern gewählt werden, sind sie sich in einer Sache vollkommen gleich. Und das ist mir so erst so richtig bewusst geworden, nämlich 1980. Und es war tatsächlich so, dass insbesondere, ich sage einmal, die Vertreter im Jazz, die sich zumindest zeitweise in dieser Zeit dann dem klassischen, meistens Bebop gewidmet haben und den einfach moderner interpretiert haben, da eben dann durchaus auch Free Jazz oder Funk-Elemente, Jazz-Rock-Elemente eingebaut haben, aber am Ende des Tages, wie bei diesen beiden Platten, doch dem klassischen Jazz verpflichtet geblieben sind. Die haben da etwas gemacht, was ich bis heute wahnsinnig faszinierend finde, nämlich der Bebop hat plötzlich in dieser Zeit eine ganz andere Stilistik gekriegt. Die modernen Instrumente, die es gegeben hat, die bis zu diesem Zeitpunkt auch wirklich schon sehr, sehr ausgereifte Elektronik-Computer, mit denen gearbeitet werden konnte, letztendlich sicher auch am Ende des Tages die Produktionsbedingungen in den Labels, in den großen Produktionsfirmen, haben dazu geführt, dass da einfach ein extrem moderner, schneller, spannender Bebop entstanden ist, der mich, ich gestehe es, fast ein bisschen mehr mitreißt als unsere Klassiker teilweise aus den 60er Jahren. So, das war jetzt fast ein Fauxpas, den ich begangen habe, aber ich musste das einmal gesagt haben.
Gut. Weißt du denn eigentlich, wie viele Folgen wir letztes Jahr gemacht haben?
Ich habe nicht die geringste Ahnung.
Tja. Also wir haben letztes Jahr 12 Folgen gemacht, nämlich in jedem Monat eine. Und damit so wenig Folgen wie noch nie zuvor. Aber ich glaube, wir haben jetzt einen Rhythmus gefunden, mit dem wir gut leben können. Nämlich einmal im Monat eine Folge auszubringen, weil die zweiwöchentlichen Intervalle, die wir davor hatten, das würde sich nicht mehr ausgehen.
Und offensichtlich sind wir unseren lieben Hörerinnen und Hörern auch nicht besonders abgegangen, weil die Proteststürme, dass wir die Frequenz gefälligst wieder erhöhen sollten, hat sich nicht eingestellt.
Naja. Richtig. Und insgesamt haben wir doch 11 Stunden und 19 Minuten aufgenommen.
Ich habe bitte, der Volkswirt kommt ja wieder heraus aus dem Stefan.
Ja, weißt du noch, welche Folgen wir in etwa gemacht haben?
Um Gottes Willen. Das wird heute, die Schweißperlen treten mir auf die Stirn.
Es ist relativ einfach gewesen letztes Jahr. Es waren schon mal 6 Folgen mit Jazz spricht Deutsch, inklusive Interview.
Oh, ja, das war ein großer
Premiere Schwerpunkt. Gehabt. Ja. Ja. Wir haben begonnen das Jahr mit Duke Ellington, haben dann weiter fortgesetzt mit Mel Waldron, hatten einen Christbaum, na, Weihnachtenfolge, jetzt bringe ich es raus und das eine oder andere auch. Was mir hängen geblieben ist aus dem letzten Jahr, aus diesen ganzen Folgen und der Vorbereitung, sind mehrere Platten natürlich. Ich habe natürlich wieder einiges zugekauft, wahrscheinlich mehr als mir lieb ist oder meiner Familie. Aber eine Platte möchte ich noch einmal besonders hervorheben, die sich aus der Jazz-Gespräch-Vorbereitung ergeben hat. Das war das Album Yogi Jazz vom Yogi Freund, einem deutschen Jazzmusiker. Und dieses Album Yogi Jazz aus den 60er Jahren ist mir ans Herz gewachsen. Gibt es auch noch am Markt als Reissue?
Also ich werde mich heute größtenteils mit Platten beschäftigen, die wir entweder wirklich nur ganz am Rande oder gar nicht erwähnt haben. Auch da darf ich dann gegen Ende der Sendung vielleicht die eine oder andere Ausnahme machen. Die Platten, die für mich jetzt ganz am Ende des Jahres erst eingeschlagen ist und von der ich sage, vielleicht sogar bisschen meine Platte des Jahres 2025, ist eine tatsächlich im Jahr 2025 erschienene LP, die erstmals jetzt erschienen ist, hat allerdings bis auf Doppel-LP und bis auf eine LP-Seite, die tatsächlich im Jahr 2025 eingespielt wurde, sind alle anderen Aufnahmen auf den restlichen drei LP-Seiten früheren Datums. 2015 lese ich hier, 2017 und nochmal 2017. Und tatsächlich ist eine, wie gesagt, die D-Seiten aus dem frühen Jahr 2025, im Jänner ungefähr eingespielt. Es handelt sich um Makaia McCraven Off the Record. Eine für mich wirklich super, super spannende Platte. Der Makaia McCraven ist mir bis jetzt immer nur untergekommen als ein sehr spannender, moderner, teilweise durchaus experimenteller Schlagzeuger, der hier eben vier Sessions zusammengeführt hat auf der Platte. Und so unterschiedlich die Sessions sind, weil ja auch zeitliche Abstände dazwischen sind, so spannend ist jede einzelne dieser Sessions. Und es geht irgendwo vom elektronisch angehauchten Jazz über einen sehr funkigen Afro-Jazz. Teilweise wird es dann so richtig fast Miles Davis Bitches Brew-artig. Vieles ist sehr repetitiv und eignet sich für mich zum Tanzen. Nichts ist so, dass man nicht ständig wieder hineingezogen wird in die musikalisch sehr anspruchsvollen Arrangements. Ich habe es mit meiner Freundin gehört und dachte mir, okay, rennt's mir jetzt gleich davon oder wird sie anfangen zu tanzen? Jo, so viel dazu. Stefan, was sagst du zu der Platte? Ich glaube, du kennst sie auch.
Ja, also um dir weiterzuhelfen, das sind vier EPs, die jetzt das erste Mal zu einer Doppel-LP zusammengefasst wurden. Also das sind keine neuen, es ist keine Neuerscheinung, sondern das ist jetzt eine Zusammenstellung von vier EPs aus diesen genannten Jahren. Ja, ich bin nicht davon gelaufen, aber getanzt habe ich auch nicht dazu. Das berührt mich nicht.
Okay, also hat die eher mich mitgerissen und dich nicht.
Genau, ja. Na gut. Aber wenn wir schon bei Alben sind, die uns mitgerissen haben und jetzt abseits vom Jazzgespräch, weil das haben wir tatsächlich nicht beim Jazzgespräch behandelt, hat mit dem Jahr 25 nur insofern zu tun, als ich es in diesem Jahr 25 entdeckt habe für mich. Das eine ist ein gewisser Pedro Iturralde, der gemeinsam mit Paco de Lucía 1968 auf MPS eine Platte eingespielt hat, die heißt Flamenco Jazz. Hat mit Flamenco eigentlich relativ wenig zu tun, aber ist sehr spanisch angehaucht dennoch. Es erinnert ein bisschen an das Miles Davis Album Sketches of Spain, aber ist aber doch wieder ganz anders. Und zu meiner großen Überraschung gibt es das Album als Reissue noch beim einen oder anderen Plattenhändler. Vielleicht mal reinhören und wenn es euch gefällt, auf Discogs kriegt man das Album noch. Und das andere Album, das ich heuer auch, 25, ich bin immer bei heuer, aber das ist im Jänner so, dass man immer noch glaubt, im selben Jahr zu sein. Das hat mit Jazz nichts zu tun. Das ist ein Doppelalbum, das es 2005 auf die Welt geschafft hat. Und das gibt es als Reissue, allerdings leider nicht ganz billig. Es heißt Ariel und ist von der Kate Bush.
Na schau, und das Ganze hat auch noch einen Bezug zum Jazz, oder?
Überhaupt nicht. Das ist nur ein Album, das ich heuer entdeckt habe. Und hat mit, wenn jetzt gemeinhin jemand an Kate Bush denkt und an ihre Songs von Anfang der 80er Jahre, hat das Album damit überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist im Grunde ein Konzeptalbum. Und die Plattenseite 3 und 4 besteht im Grunde aus einem oder aus mehreren zusammenhängenden Stücken, das sich dann wie ein Stück anhört.
Also wenn du schon so frech bist und hier die Kate Bush hineinzitierst, obwohl große Musikerin, aber hat mit Jazz wirklich tatsächlich wenig zu tun, dann erlaube ich mir jetzt auch, einen Herrn hereinzuzerren, der tatsächlich in seiner frühen Schaffensphase zwei ganz grandiose Werke gemacht hat. Er selber ist definitiv bestenfalls am Rande des Jazz unterwegs gewesen, in späteren Jahren deutlich mehr dem Jazz zugeordnet worden, in seiner Frühzeit definitiv nicht, war eigentlich ein Bluesmusiker im weitesten Sinne, hat aber zwei Frühwerke gemacht, die sehr, sehr stark auch von den durchaus von den einschlägigen Fachmagazinen, wie soll ich sagen, einem sehr, sehr jazzigen Environment zugeordnet werden. Sind großartige Werke, die ich auch deswegen jetzt einbringen möchte, weil sie beide dieses Jahr wieder rausgekommen sind in sehr, sehr sauberen Reissues oder zumindest, weiß nicht, ob es dieses Jahr wirklich rausgekommen sind, sie sind zumindest dieses Jahr auch wahrnehmbar geworden und sind tatsächlich auch wirklich am Markt abgreifbar. Handeln tut sich's um Van Morrison, um sein Werk aus dem Jahr 1968, Astral Weeks, und das Werk, das gleich im nächsten Jahr, wenn ich nicht ganz falsch liege, gefolgt ist. 1970, dankeschön, nämlich Moondance. Zwei wirklich ganz, ganz großartige Platten, die weit über den Horizont des Blues und des Blues-Rock hinaus eben Beachtung gefunden haben, weil eben durchaus mit vielen jazzigen Elementen, jetzt abgreifbar, schwere Empfehlung von mir.
Gut. Dann komme ich nochmal auf den Jazz zurück. Ich habe mir rausgesucht, was Blue Note letztes Jahr veröffentlicht hat, sowohl in der Classic Series als auch in der Tom Poet. Und ich bin über mehrere Alben dankbar, aber insbesondere über die folgenden fünf. Multiple von Joe Henderson, Sonny's Grip von Sonny Clark, Montara von Bobby Hutcherson, Putting It Together, Elvin Jones, das haben wir bei der Weihnachtsfolge gehabt, das Album. Und last but not least, Kofi von Donald Byrd.
Na schau, dann würde ich sagen, ich schieße dem jetzt zwei Platten nach, die ebenfalls das Jahr 2025 geprägt haben und die sind auch wirklich astrein in diesem Jahr entstanden. Es handelt sich einerseits um eine wirklich im Jahr 2025 auch erstmalig herausgebrachte Platte. Wir haben sie schon gehabt in unserem Jazzgespräch, wie es um Jazz in Deutschland und Österreich gegangen ist. Ich möchte es trotzdem noch einmal in den Mittelpunkt rücken, weil es eine sehr wirklich bemerkenswert gute Platte ist, wahrscheinlich einer der besten Platten der Künstlerin, die sie eingespielt hat. Und wie gesagt, halt auch jetzt zugreifen, als Vinyl sicher nicht in einer Riesenauflage erschienen. Julia Hülsmann Quartett Under the Surface, auf ECM erschienen, eine wirklich sehr, sehr schöne, ruhige Piano-Platte mit einem tollen Uli Kempendorf am Tenorsaxophon, Marc Mühlbauer am Double Bass und Heinrich Körberling an den Drums. Und dann gibt es noch die Hildegut Oinset an der Trompete, die dann und wann. Das wäre meine Empfehlung für die Neuaufnahmen des Jahres 2025. Und das, also nachdem ich bereits quasi mit Superlativen ein bisschen um mich geworfen habe, sage ich jetzt nicht die Empfehlung Nummer 1 für die Reissues des Jahres 2025, aber ganz, ganz weit vorn dabei und fürchte ich nicht sehr lange am Markt, ist ein Luminescence-Vinyl von ECM. Danke, dass ihr diese Serie rausbringt.
Achtung, 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 teuer, teuer, teuer.
Ja, ganz richtig. Und das ist auch einer der großen.
Und die Covers zu eng geschnitten.
Ja, richtig. Aber das sind in Wirklichkeit auch schon die einzigen Nachteile daran. Ansonsten macht ihr Jungs von ECM da gar nichts falsch. Und insbesondere bei dieser Platte habt ihr mir zumindest eine große Freude gemacht. Die Wiederauflage des eigentlich von der Jazzwelt viel zu wenig wahrgenommenen Klassikers und einer Perle von Benny Maupin, The Jewel in the Lotus. Eine sehr, sehr energetische Platte, sehr ruhig, sehr spirituell. Ich habe sie, bevor ich sie mir gekauft habe, fünfmal hab mal angehört im Internet, bis ich dann gemerkt habe, ohne diese Platte möchte ich eigentlich nicht sein. Ja, ich liebe sie, sie ist wunderbar, sie ist in einem Gatefold-Cover rausgekommen, was sie original wahrscheinlich nicht war. Feines Ding.
Ja, lustig, ich habe die Platte auch sicher dreimal gehört im Internet und jedes Mal immer gedacht, nein, brauche ich nicht.
Ich verstehe dich. Ist mir auch aufgegangen und inzwischen kann ich nicht mehr von dir lassen, muss ich sagen.
Ist unterschiedlich, ja. Ja. Naja, du, ein paar Jazzmusiker haben wir verloren letztes Jahr.
Ja, tatsächlich und einige.
Allerdings schon im Gott sei Dank fortgeschrittenen Alter.
Ja, aber die Tränen fließen durchaus bei mindestens zwei davon bei mir. Sehr intensiv. Sag mal. Also die zwei, die ich wirklich schmerzlich vermisse, ist der am 16.10. mit 89 Jahren verstorbene Klaus Doldinger. Und noch mehr leid tut es mir um den leider schon mit 83 Jahren am 26.10. verstorbenen Jack DeJohnette.
Ja, ich möchte ergänzen die Liste mit Chuck Mangione, 84, gehört dem Mainstream-Jazz an, hat aber trotzdem ein wunderschönes Flügelhorn gespielt und die eine oder andere Platte kann man durchaus hören. Und einer, der so mit einem Bein im Jazz und dem anderen Bein im Soul und Funk gestanden ist, der Roy Ayers, ist mit 84 auch von uns gegangen.
Gott, der Roy Ayers, wäre mir jetzt gar nicht untergekommen, auch der, ja. Auch dem gelten die einen oder anderen Tränen in meinem Knopfloch.
Dann habe ich noch zwei Musiker, den einen kenne ich nur vom Namen, der Eddie Palmieri, der war so im Latin Jazz und im Salsa beheimatet, ein Klavierspieler mit 88. Und jemand, den ich vom Namen her nicht kenne, aber ihn trotzdem erwähne, ein gewisser Michael Urbaniak mit 82. Und ich erwähne ihn deswegen, weil der im Jahr 62 bis 64 im Christoph Kometer Quintett gespielt hat und 1986 bei der Aufnahme von Tutu mitgewirkt hat.
Na schau, dann ergänzen wir vielleicht auch um zwei weniger bekannte, eher Studiomusiker, aber auch sie sind astreine Jazzer und sollten daher gewürdigt werden. George Freeman, ein US-Jazz-Gitarrist aus der Chicago-Szene, der immerhin am 1. April, ein kleiner Scherz sozusagen, mit 98 Jahren verstorben ist, das ist ein stolzes Alter, und Ray Drummond, ein Bassist, Universitätsprofessor, der viele weitere Bassschüler hervorgebracht hat, was dankenswert ist, war ein wichtiger Sessionmusiker. Ansonsten ist er unter eigenem Namen wenig in Erscheinung getreten, hat aber immerhin mit Größen wie Wynton Marsalis oder Woody Shaw gearbeitet. Der ist mit 78 Jahren am 1. November gestorben.
Ja. Viel mehr als im Jazz haben die Popmusiker und Rockmusiker und Reggae-Musiker heuer, 25, ich mache es immer wieder, den Fehler, den Löffel abgegeben. Einen weißt du ja, über den haben wir eine Sendung gemacht.
Du mit deinen
Tests. Der hat schon wieder vergessen, ja.
Deinen Tests immer. Ja. Ich bin da ein dankbares Opfer. Ich merke mir gar nichts.
Kannst du dich an einen Ossi erinnern?
Mm. Unser geschätzter Ozzy Osbourne, natürlich. Legendäre Sendung über Black Sabbath.
Genau, ja. Aber andere auch. Brian Wilson, Beach Boys, 82. Sly Stone ist verstorben, auch mit 82. Jemand, der dir mehr sagt als ich, Ace Frehley mit 74.
Ja, der liebe Ace, absolut. Ja, ja.
Kiss-Gitarrist, ne? Ja, und dann ein paar mehr. Also da haben wir noch den Jimmy Cliff, Reggae-Musiker. Chris Rea ist vor kurzem verstorben.
Ja, der zumindest in den letzten Jahren durchaus stark in den jazzigen Blues-Bereich abgebogen ist und dort durchaus sehr erfolgreich, sehr gute Musik gemacht hat.
Ja, Rick Derringer, Gitarrist bei den McCoys, hat, glaube ich, Hang on Sloopy geschrieben, war dann bei Johnny und Edgar Winter. Die Donna Godshaw, die einzige Frau, die jemals bei Grateful Dead gespielt hat, und zwar in den Jahren 72 bis 79 mit ihrem Ehemann, der kurz nachdem sie ausgestiegen sind von Grateful Dead an einem, glaube ich, einem Autounfall gestorben ist. Der von mir hochgeschätzte David Thomas, Gründer und Sänger von Pierre Ubu. Steve Cropper von Booker T and the MGs, die Roberta Flack, D'Angelo, Angie Stone, Flaco Jimenez, ein mexikanischer, wie heißt dieses, Ziehharmonikerspieler, er hat mit dem Ray Cooder viel gearbeitet. Jo. Und dann haben wir noch den Michael Abrahams, der Gründungsmitglied von Jazz Hotel war und auf der ersten Platte als Gitarrist auch zu hören ist. Übrigens, was ich nicht gewusst habe, also ich kannte den Namen Michael Abrahams nicht, aber der ist dann bei Jazz Hotel ausgestiegen nach der ersten Platte und ist dann für einige Wochen durch den Tony Iommi ersetzt worden.
Auch nicht unspannend.
Ja.
Liebe, Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen im Pop- und Rockgespräch. Wir haben unsere Sendung kurzerhand umgewidmet und werden euch in Zukunft über alles, was im Rockbereich spannend und wichtig ist und im Popbereich trefflichst unterhalten.
Ja, zwei Namen muss ich trotzdem noch erwähnen. Die Marian Faithfull ist gestorben. Mhm. Mit 78. Und
Friede ihrer Asche.
Genau, und in Österreich ist auch ein Musiker verstorben. Vielleicht kannst du über den kurz was erzählen. Ein gewisser Manfred Tauchen.
Ah, der Manfred Tauchen. Ja, habe ich sogar einen persönlichen Bezug dazu, weil der bei meiner lieben Tante Trude aus- und eingegangen ist. Der Manfred Tauchen ist einer aus dem Umfeld gewesen von Wolfgang Ambros in frühen Jahren. Mit seinem jahrelangen Partner Josip Prokopets hat er vor allem eine Platte gemacht, die durchaus auch internationale Berühmtheit erlangt hat. Das ist diese Geschichte gewesen mit dem Kodo, der irgendwie im Sauseschritt durchs All flitzt.
War das nicht die deutsch-österreichische Freundschaft?
Döff, genau.
Döff, ja, mit den Humpe-Sisters.
Mit den Humpe-Sisters, genau. Und ansonsten ein, wie soll ich sagen, durchschnittlich erfolgreicher Kabarettmusiker, der sich irgendwo dann mit dem Schmerz in den 70er Jahren versucht hat, bis eigentlich in sein hohes Alter weiter zu verdingen, was ihm mittelprächtig gelungen ist. Aber trotzdem schade um ihn.
Ja, und aus der Filmmusik habe ich auch noch einen, den Lalo Schifrin, der stolze 93 geworden ist und vor allem berühmt wurde für seine Titelmusik von Mission Impossible, aber auch für vieles andere mehr.
Na, und damit gelangen wir doch jetzt endlich wieder in die Gefilde des Jazz zurück, weil der Lalo Schifrin im weitesten Sinne im Jazzrock ja auch beheimatet war. Ja. Und ich würde gerne, Stefan, wenn du gestattest, drei Platten jetzt hineinwerfen in den Talon, die eben schlimmerweise nicht im Jahr 25, sondern in den Jahren davor nämlich 23 bis 24 erschienen sind, mir aber erst im vorigen Jahr aufgefallen sind. Und ich möchte sie heute deswegen erwähnen, weil die Chancen sehr gut sind, dass man da auf den unterschiedlichsten Plattformen noch Vinyl-Exemplare abgreifen kann, was ich wirklich schwerstens empfehlen würde. Dir auch, lieber Stefan, wenn du es noch nicht getan hast. Und ich fange mit dem an, die ich wirklich nicht vermissen möchte. Freddie Hubbard, Keep Your Soul Together, eine CTI-Aufnahme, die schon 2024 am Markt erschienen ist und noch immer erhältlich ist. Eigentlich einer von den weniger bekannten Jazzrock-Platten von Freddie Hubbard, aber nicht weniger schätzenswert als die von uns in der Freddie Hubbard-Sendung vor längerer Zeit besprochenen Jazzrock-Platten, die ungefähr um die gleiche Zeit entstanden sind, ist in einer limitierten Auflage erschienen, eine sehr, sehr schöne Music on Vinyl Gatefold-Cover-Geschichte mit einer absolut entspannten Musik von Freddie Hubbard. 1000 Stück lese ich da gerade, sind da herausgekommen auf 180 Gramm Audiofilm-Vinyl. Genauso toll und wahrscheinlich noch schwerer zu kriegen, obwohl 2023 erstmals als Reissue wieder rausgekommen. Eine Produktion aus dem Jahr 2003. Ganz, ganz bemerkenswerte Platte vom Trompeter Roy Hargrove, der mit der Gruppe DRH Factor die Platte Hargrove rausgebracht hat, eben im Jahr 2003. Und ist jetzt dann eben 20 Jahre später wieder aufgelegt worden als sehr, sehr schönes Vinyl. Ganz, ganz spannende Geschichte. Aus meiner Sicht, weil er mit seinen Musikern da eine, wie soll ich sagen, eine geniale Fusion aus Jazz und bisschen Electronic, bisschen Hip-Hop, alles zusammenmischt auf eine sehr, sehr eigenständige und einzigartige Weise. Es ist überhaupt nichts anderes von Roy Hargrove rausgekommen, dass in diese Richtung gegangen ist. Also was wirklich sehr Singuläres. Mir hat sehr gut gefallen und ich fürchte, das verschwindet auch sehr rasch wieder vom Markt.
Mhm. Gut.
Damit wäre ich bei der dritten und letzten, bevor du wieder deines zum Besten gibst. Wir haben sie schon besprochen, aber auch die gehört jetzt in diesem Package erwähnt. Ist noch gar nicht so lange her. Bei Deutschland und Österreich Jazz ist uns die Muriel Grossmann erstmals untergekommen. Ich habe mich dann gleich eingedeckt mit zwei, drei Platten von ihr. Die kriegt man auch ganz, ganz schwer. Sie kommt übrigens jetzt in den nächsten Tagen des Jänners kommt die Innsbruckian Bass in Wien, ich glaube Mitte Jänner. Also wer hier ist, soll sich das wirklich live geben. Und die Platte aus dem Jahr 2023, die man eigentlich auch noch wahrscheinlich in geringeren Stückzahlen im Internet bestellen kann, ist die Platte Devotion. Ebenfalls ein wunderschönes Gatefold-Cover, Doppel-LP, dicker Karton, sehr, sehr gut aufgenommen, schön gemacht. Der typische meditative Soul-Jazz der Muriel Grossmann mit ihren Begleitern gefällt mir ausgesprochen gut. Ja,
es ist ein Phänomen eigentlich, warum diese Muriel Grossmann-Alben so schwer zu bekommen sind. Sie hat ja relativ viele aufgenommen. Aber wenn man nicht sofort zugreift und was rauskommt, dann ist es wieder vergriffen. Ich weiß nicht, in welcher Stückzahl das erscheint.
Du hast das Zauberwort gerade gesagt. Ich glaube, dass die das auf einem, vielleicht sogar einem Eigenverlag, aber jedenfalls auf einem eher obskuren Label alles rausbringt und dann eben in Stückzahlen, die sie sich offensichtlich Kraft ihrer jetzt nicht überbordenden Bekanntheit eben nur leisten kann. Und dann sind die Dinge rasch weg, weil natürlich gibt es eine Fangemeinde, die ihren Wert erkannt hat und die sich so rasch wie geht dann sozusagen quasi das persönliche Exemplar sichert.
Aber irgendwann wird man merken, dass dass die Platten relativ schnell vergriffen sind, dann kann man ja mal vielleicht 200 Platten mehr pressen. Ne?
Ja, könnte man, ja. Könnte man, muss man aber nicht. Und das ist offensichtlich. Ja.
Verkauft man es dann aber auch nicht.
Ja, ja. Du, die Produktionspolitik, über die haben wir uns ja, auf der unterschiedlichsten Labels, über die haben wir uns ja schon des Öfteren Gedanken gemacht. Ich verstehe es nicht, aber ich bin demütig dankbar dafür, dass doch einfach jetzt in den letzten Jahren zusehends mehr spannende Platten wieder aufgelegt werden. Und wenn von drei, sagen wir mal, zumindest das eine, der richtige Griff seitens der Plattenfirma gewesen ist, in die Richtung, wo wir uns unsere Platten wünschen würden, dann bin ich schon dankbar.
Ja, ich werd dann auch dazu kommen, weil ich habe einen kleinen Ausblick fürs heurige Jahr 26 vorbereitet, was so ein Reissue schon bekannt ist, was heuer rauskommt, dazu vielleicht später. Ich hätte noch eine lange Liste von Verstorbenen, aber keine Musiker, sondern Regisseure, Schauspieler. Ich weiß nicht, ob wir das erwähnen wollen oder einfach einmal lassen und unter den Teppich kehren. Mir ist es egal.
Lass es uns doch unter den Teppich kehren,
bis
wir uns dem Film- und Kinogespräch widmen werden in der näheren Zukunft. Unsere Fans freuen sich schon darauf, dass wir sie auch noch belästigen werden mit unseren Filmtipps, unseren
Senioren. Das wird sich erst zeigen, ja.
Das ist hier mal ein Teaser für kommende Wahnsinnstaten.
So, wobei es ist natürlich... Jetzt hängt die Datei. Das ist schön. Ich muss an dich weitergeben.
Na bitte, während deine Datei hängt, sind wir froh, dass nur die Datei hängt und nichts anderes, möchte ich eine Platte in den Mittelpunkt unseres Gesprächs rücken, die auch tatsächlich wirklich im letzten Jahr rausgekommen ist als Reissue. Und das ist wirklich eine dankenswerte Tat gewesen seitens A&M, in diesem Fall übrigens. Die haben nämlich von Quincy Jones die Smackwater Jack wieder rausgebracht, in einem wirklich hervorragenden, übrigens sogar in mehreren unterschiedlichen Ausgaben. Teilweise ist es ein farbiges Vinyl rausgekommen, das, glaube ich, eher zum Wegschmeißen ist.
Zeig's mal in die Kamera.
In die Kamera für dich exklusiv, okay, und mich, unsere, ja. Unsere lieben Hörerinnen und Hörer
sind es nicht.
Was aber sehr nett ist, weil auch alleine schon die Pressung, also der Druck, besonders nett ist. Das ist nämlich im Original so gewesen, dass das ein Profildruck ist und das Hemd, das der Quincy Jones da anhat, da sieht man dann Natur eigentlich drauf. Also jeder, der jetzt da mithört, kann ja mal schnell nebenbei googeln. Und das ist, wie gesagt, ein Profildruck mit unterschiedlichen Ebenen, sehr, sehr hübsch gemacht, muss man sagen. Ich gehe mal davon aus, wie gesagt, dass es im Original ähnlich gewesen sein könnte, aber weiß man nicht genau, weil die Platte ist 1970 erschienen und genau das ist ein bisschen auch die Idee gewesen, dass in dem jetzt gerade aufkommenden, anbrandenden 70er Jahr, wie soll ich sagen, in der 70er Nostalgie, ist auch die Platte eben jetzt wieder hereingeschwemmt worden auf den Markt. Und es ist ein wirklich sehr, sehr spannender Jazzrock. Im besten Sinne das, was wir immer wieder als Supermarktmusik oder Kaufhausmusik bezeichnen. Aber wer sich die Zeit nimmt, ein bisschen bewusster hineinzuhören, wird wirklich mit großartigen musikalischen Leistungen der durchwegs eigentlich unbekannten Mitmusiker begeistert oder beglückt. Gerade der Toots Tillmans auf der Harmonika ist bekannter.
Boah, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen, dass der mitspielt.
Ah, nein.
Damit ist es für mich schon abgeschlossen.
Nein, man sollte sich da nicht schrecken lassen. Es spielt zum Beispiel, sehe ich gerade, der Freddie Hubbard am Flügelhorn oder der Hubert Laws an der Flöte. Auf einem Medley, das auf der ersten Seite als letzte Platte, nämlich What's Going On? What's Going On von Marvin Gaye, wird da verjazzt und zwar auf eine super coole Art und Weise. Zieht sich eigentlich, die gesamte Platte zieht sich auf dieser Ebene dahin. Auf der Gitarre ist da zum Beispiel der Jim Hall dabei, der Milt Jackson auf den Vibes, auf dem Vibraphon. Also da ist wirklich, wie ich jetzt gerade sehe, nicht nur unbekannte Musiker, sondern wirklich tolle Kaliber drauf. Und alleine wegen des Hickey Brrr von Bill Cosby, also wie hat das geheißen, der Filmmusik oder der Serienmusik von den Bill Cosby Seriengeschichtel da in den 70er Jahren.
Jetzt können die aber nur mehr die 70-Jährigen plus folgen.
Ja, da haben wir doch hoffentlich auch noch die ein oder anderen Hörer dabei. Das ist wirklich einfach für mich sehr, sehr nette Musik. Und ich freue mich sehr, dass die Platte rausgekommen ist.
Aus welchem Jahr?
1970.
Gut.
1971, lese ich hier gerade, ist der Original Release gewesen. Wie gesagt, und jetzt wieder im letzten Jahr. Auch wieder mit Sicherheit in der guten Version in geringerer Stückzahl rausgekommen.
Okay. Noch irgendwelche Anmerkungen zum Jahr 2025?
Naja, massenhaft.
Na, das ist auch ruhig.
Nämlich zum Beispiel auch wieder so ein Geschichtel, wo ich einen Hauch zu spät dran bin. Aber trotzdem möchte ich es euch allen da draußen ans Herz legen, weil auch da mit Sicherheit die abgreifbaren Exemplare in überschaubaren Mengen produziert wurden. Und zwar, ich glaube, wir haben es nebenbei erwähnt bei unserer Österreich-Sendung, die Jazz Big Band Graz, die in den letzten 20 Jahren in größeren Abständen, aber durchaus mit einer gewissen Regelmäßigkeit aufschlagt mit tollen Produktionen, die sich dadurch auszeichnet, dass sie auf eine sehr moderne Art und Weise elektronische Musik mit dem Jazz und da gleichzeitig Popular Jazz und anspruchsvollen Bebop-Jazz miteinander mischt, auf eine für mich sehr, sehr einnehmende Art und Weise, hat bereits im Jahr 2023, finde ich, ihr absolutes Meisterwerk, das mir am meisten zu Herzen geht, rausgebracht. Und zwar The Space Between Us, wo sie mit dem Horst Michael Schaffer zusammenarbeiten und auch mit der Jasmo, der österreichischen Rapperin, die tritt da auch auf einer der Nummern in Erscheinung. Und es ist ein wirklich sehr, sehr in die Ohren schmeichelnder, im weitesten Sinne Electronic Jazz Rock, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich habe diese Platte im letzten Jahr also wirklich sehr, sehr oft am Plattenteller gehabt.
Aber glaube ich nicht in unseren Jazz spricht Deutsch Folgen erwähnt, oder doch?
Die Platten habe ich bestenfalls in einem Nebensatz erwähnt, sodass sie dir wahrscheinlich runtergefallen ist.
So.
Na, weißt du was? Dann bringe ich doch mein Hirn noch ein weiteres Mal aus und gebe sozusagen, wie soll ich sagen, meinen nicesten Jazz-Moment des Jahres 2025 hier gleich zum Besten. Ich bin nämlich im November des letzten Jahres im wunderschönen Köln gewesen auf einem Kongress, wo die künstliche Intelligenz für Kommunikations- und Marketingmenschen beleuchtet wurde. Und nachdem ich auch zu diesem seltsamen Volk gehöre, durfte ich mich dort 2 Tage in Köln aufhalten. Und in den Pausen habe ich mich teilweise in den Plattenläden herumgetrieben und habe da in einem kleinen Plattenladen, der mal eigentlich durch Zufall unter die Finger gekommen ist. Ich wollte nämlich eigentlich in die Ritterstraße zu Underdog, zum Underdog Record Store gehen, der sehr gelobt wird von den einschlägigen Adressen. Dort habe ich dann nichts gefunden, aber wirklich keine zwei Häuser weiter gab es so einen kleinen, obskuren Plattenladen. Und dort fand ich dann eine von mir schon lange gesuchte Platte aus den 70er Jahren in einer 70er-Jahr-Ausgabe hervorragend erhalten. Dementsprechend, also nicht um 3 Euro zu kriegen. Ich habe dann den sehr, sehr netten Händler von 35 Euro auf 30 Euro noch runtergehandelt und habe damit ein wirklich fast wie neu aussehendes Exemplar von Eberhard Webers The Colors of Glue gekriegt. Das ist für mich vielleicht seine schönste Platte, die er gemacht hat. Und ganz, ganz schwer zu kriegen. Hat mich sehr gefreut. Und damit mache ich euch allen ein bisschen die Zähne lang.
Ja, das Album haben wir auch erwähnt in einer unserer Jazz, sprich Deutsch-Folgen, in der es um die 70er Jahre gegangen ist.
Na gut, Stefan, was ist für dich noch wichtig gewesen im letzten Jahr?
Ich glaube, wir sollten das Jahr 25 langsam abschließen und die Zukunft blicken ins heurige Jahr. Ich habe schon angekündigt, dass ich einen kleinen Ausblick machen möchte, was an Reissues dieses Jahr erscheint. Wohlgemerkt nur Blue Note, weil die haben ja einen Veröffentlichungskalender, was auf Impulse, Verve und so weiter erscheint, weiß ich nicht. Das werden wir im laufenden Jahr noch sehen. Und es ist auch der Ausblick jetzt nur ein kurzer Auszug, weil so wahnsinnig viel erscheint. Es gibt von Joe Henderson heuer Our Thing. Es gibt von Thelonious Monk Genius of Modern Music Volume 2. Auch die Eminent J.J. Johnson, also 2 Frühwerke. Es werden 2 Alben von Freddie Hubbard wieder veröffentlicht, 2 Alben von Hank Mobley, 3 Alben von Lee Morgan. Und worauf ich mich schon sehr freue, ist Compulsion von Andrew Hill aus dem Jahr 65.
Oh, schön, schön.
Ja. Mothership von Larry Young aus dem Jahr 69, weil ich es nicht kenne und noch nicht reingehört habe. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was das für ein Album ist. Ebenso ein Album, das ich noch nicht kenne, Asante von McCoy Tyner aus dem Jahr 70.
Ah, das ist auch eine feine Platte, habe ich auch zu Hause.
Es kommt dann noch Bobby Hutchinsons Components aus dem Jahr 65.
Tolle Platte.
Sonny Rollins Volume 2, kennt man natürlich. Und Dimensions and Extensions aus dem Jahr 67 von Sam Rivers. Ein auch Album, das ich noch nicht habe, aber sicher kaufen wird.
Auch eine sehr, sehr schöne Platte habe ich auch in einer früheren Ausgabe. Also da kommt einiges Spannendes raus, das finde ich sehr nett. Und ich möchte jetzt dann zum Schluss noch meine Sünde des Jahres 2025 mit dir, lieber Stefan, und mit allen da draußen teilen. Ich halte sie dir schon entgegen.
Ja, brauchst du nicht, ich habe es auch zu Hause.
Nein, nicht wirklich. Sicher. Das hast du auch gekauft?
Ja.
Nein, wirklich wahr?
Wenn man 20% Gutschein vom JBC kriegt und dann um 65 Euro weniger zahlt als der Normalpreis, dann muss man
zugreifen. Hätte ich nicht geglaubt, dass du das machen wirst. Das so dagegen gewettert, braucht man nicht.
Liebe Freunde. Das hast du gewettert dagegen, nicht ich.
Du hast gesagt,
du warst derjenige. Nein, stimmt ja nicht. Du hast gesagt, ich hab die 3er-CD zu Hause, ich werde mir nicht kaufen. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Das warst du, nicht ich.
Gut, also liebe Freunde, jetzt müssen wir euch ein bisschen mit teilhaben lassen, wovon wir sprechen. Wir sprechen von Lee Morgan, The Complete Life at the Lighthouse. Und warum? Warum muss ich, Wahnsinniger, der wie der Stefan richtig sagt, ja die CD bereits zu Hause hat. Und damals waren wir uns eigentlich, also ich zumindest habe da von mir gegeben, ich glaube, da waren wir sogar einig, es ist da schon so, dass die Extended CD-Version, die eine gekürzte Fassung der gesamten Aufnahmen ist, eigentlich reichen sollte. Ich kann nur sagen, was kümmern mich meine blöden Reden von früher? Es reicht absolut überhaupt nicht. Und zwar aus mehreren Gründen. Ja, und das ist jetzt die vom Stefan angekündigte zweite Stunde dieses Jazzgespräches, wo wir über diese Platte reden werden. Unsere 100 Gründe, warum man diese Box erwerben sollte. Ich sage ganz schnell einmal die wichtigsten Gründe aus meiner Sicht. Und da bin ich noch gar nicht bei der Musik, der man vielleicht sogar mal irgendwo in einer Sendung so eine Comparison widmen könnte.
Wir haben das ja bei unserem Morgen-Folge ausgiebig.
Wobei ich sage, da könnte man wirklich noch sehr, sehr viel mehr drüber sagen. Und ich möchte mich eigentlich jetzt eher nur ganz schnell beschäftigen mit dieser Ausgabe selber. Es ist nämlich, oder ich fange es anders an, diese vielen Boxen, das sind nämlich 12 Platten drinnen, fein säuberlich zusammengebündelt als Doppel-LPs, 6 Stück und ein wunderschönes Booklet mit Liner Notes und das Ganze in wirklich aufwendigsten Karton produziert und verpackt und mit, und das ist jetzt vor allem das Entscheidende, in der nicht mal in der Connoisseur-Serie, sondern in der, wie heißt sie, Stefan, die Spitzenserie, die Tonpoet-Version, also die wirklich super harten und ausgesprochen gut gepressten Platten. Das ist nämlich genau das, was mich bei diesen ganzen LP-Boxen meistens narrisch macht. Du hast hundertprozentig, in dem Fall sind es wirklich 12 Platten, wie bei den alten Klassik-Boxen, die es gegeben hat. Du hast hundertprozentig, so gut können die gar nicht arbeiten. Du hast mindestens ein Exemplar drinnen, wo ein Fehler drauf ist. Ich sage es gleich dazu, auch bei meiner, ist auf der vorletzten Platten am Anfang haben sie es geschafft, dass sie irgendwelche Kratzer hineinproduzieren, selbst bei Tonpoet, aber zumindest, und das ist jetzt das Argument für diese Box, es ist auch Föller, mit dem man leben könnte. Ich habe jetzt gerade schon mal überlegt, ob ich nicht vielleicht doch bei Amazon, wo ich gekauft habe, zurückgebe und mir ein anderes Exemplar sichere. Wurscht, anyway. Das ist wirklich gut produziert, feinste Qualität, in einer sehr geringen Auflage. Und wenn man irgendwo sich beschäftigen möchte mit, wie aus meiner Sicht, dem Höhepunkt, zumindest dem Live-Höhepunkt des Schaffens vom wirklich sehr wertgeschätzten Lee Morgan, der in vielerlei Weise eigentlich unterschätzt wird, finde ich, dann hat man mit dieser Box etwas in der Hand, was unwiederbringlich ist, so wahrscheinlich nicht mehr rauskommen wie die nächsten 10 Jahre. Und die sind dermaßen kreativ gewesen zu der Zeit, dass ich glaube, dass man die natürlich sich wiederholend, dass sich wiederholende Programm sich wirklich mehrere Male geben kann. So, aus. Ich habe fertig.
Ja, vielleicht sagst du, aus welchem Jahr die ist.
Oh, du erwischst mich am falschen Fuß, steht es hinten drauf. Ja, 1970 wurde im Sommer des Jahres 1970 eben am Hermosa Beach in Kalifornien, eben im Lighthouse produziert. Und ist wirklich damals komplett von Blue Note mitgeschnitten worden und daher jetzt wirklich auf einer perfekt remasterten Version der Öffentlichkeit zugänglich. Zuschlagen, zugreifen, nehmen, darum raufen, den anderen eine Torte am Schädel hauen, wenn er sie einem wegnehmen möchte.
Noch besser schenken lassen. Aber was ich vielleicht zu dem Album noch sagen möchte, warum ist das insgesamt so spannend? Ja, natürlich, also wenn man jetzt nicht ausgesprochener Lee Morgan-Fan ist, wird man sich denken, ich bin ja nicht blöd und gebe über 300 Euro aus, um dann 12 Alben da von mir zu haben, wo ich jetzt, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Sets drauf habe, die sich ja zum Teil wiederholen. Ja, ist ja so. Also muss man jetzt ein Stück in 4 verschiedenen Versionen hören oder nicht? Wahrscheinlich eher nicht. Was aber die Musik auszeichnet, ist, dass der Lee Morgan in diesem Juli 70 schon woanders war musikalisch, als was man von den Studioalben noch kennt. Und einen kleinen Eindruck gibt das Album The Last Session. Ich glaube, das ist dann 71 aufgenommen worden. Die Musik ist dann schon komplett anders, als er in den 60er Jahren war. Er war zum Teil ja schon relativ Mainstream-mäßig unterwegs. Er hat klassischen Hardpop gemacht. Aber bei diesen Live-Aufnahmen hört man jetzt dann schon ein bisschen Avantgarde durch, hört man Modal durch. Wir haben die Musik jetzt noch gar nicht erwähnt, die da mitspielen. Ja, die sind ja auch sehr spannend. Aber ich habe es jetzt nicht von mir.
Naja, ich darf dich unterstützen, ja, definitiv. Genau. Ich meine, du hast es eh schon erwähnt, abgesehen davon, dass der Lee Morgan, der dann viel zu früh gestorben ist, auf dem absoluten Höhepunkt seiner Schaffenskraft war und da ist echt was verloren gegangen, das haben wir aber eh schon in der Sendung über ihn erwähnt. Ja. Also hat er sich mit Kontextmusikern umgeben, die besser nicht sein könnten in ihrer jungen Schaffensphase. Der Benny Maupin am Tenorsaxophon, an der Flöte und vor allem an der Bassklarinette.
Sehr spannend, ja.
Sowas von spannend. Ist im Bebop genauso sensationell daheim wie im Free Jazz, den er da reichlich von sich gibt. Am Piano der Harold Mayburn, ein nicht ganz bekannter, aber sehr, sehr eigentlich unterschätzter Pianist. Großartig. Der mir bis dahin unbekannte Jaime Merritt am teilweise MPEG Bass, das ist so eine Art von elektronischem, aber großen Bass gewesen, also nicht Bassgitarre, ist wirklich sensationell spannend. Und last not least, der Mickey Rocker an den Drums und übrigens in einer der Sessions der Jack DeJohnette, der ebenfalls das Schlagzeug bestiegen hat für ein Set, nämlich das Vierer-Set. Sie spielen einfach sensationell gut und ich kann nur sagen, Stefan, ich habe mich bereits durch ein Drittel dieses Konvolutes durchgehört und habe da natürlich auch schon teilweise Sachen doppelt gehört. Ich kann nur sagen, die Soli sind dermaßen unterschiedlich.
Ich weiß, das Ganze gestreamt schon.
Das ist wirklich einfach ein Wahnsinn. Es ist wirklich eine große Freude. Und in dem Fall muss ich wirklich sagen, nicht nur für den Sammler interessant, das ist wirklich eine sehr diversifizierte Musik, die hier geboten wird. Und ich könnte mir auch nicht vorstellen, wo man da jetzt eigentlich hätte kürzen sollen.
Ja, und was schade dran ist, ne, was wäre aus dem Lee Morgan noch geworden und welche Musik hätte man noch gehört in den 70er Jahren von ihm, wenn er nicht von einer eifersüchtigen Ehefrau über den Haufen geschossen worden wäre.
Ja, also das ist mir auch gekommen, gerade beim Anhören von, nämlich du lernst auch so viel über Jazz und über Sessions, bei dieser Box, wenn man sie sich durchhört, wie du siehst, wie der Lee Morgan erstens einmal sozusagen hochkonzentriert dieses spannende Quintett angeführt hat. Ist ja ein Quintett gewesen, ja, das stimmt schon. Und wie er sozusagen mit einer Leichtigkeit ständig zwischen den unterschiedlichen Stilen hin und her pendelt, die Gruppe gleichzeitig ein bisschen, wieder Miles Davis, die Gruppe führt, motiviert, Höchstleistungen von sich zu geben und wenn er dann selber seine Beiträge bringt, dann scheibt er da auf seinen Flügelhorn und auf der Trompeten, die er da auf dem Konzert benutzt, scheibt er da wirklich Themen und Improvisationslinien raus, wo du sagst, das darf nicht wahr sein. Wo hätt's denn hingeführt? Der ist so frei, der spielt free, total dazwischen, oder konzentriertesten modernen, heute am Anfang der Sendung ja schon gesagt, modernen Bebop, also ewig schade. Der hätte uns noch sehr glücklich gemacht in den nächsten Jahren.
Genau. Ja, ich glaube, wir sind für heute am Ende angelangt. Oder hast du noch was beizutragen?
Dazu kann ich nur demütig schweigen und danke euch allen da draußen sagen fürs Zuhören. Und dir, Stefan, Papa, aber du wirst uns sicher noch mit irgendwelchen letzten Worten beglücken.
Nein, eigentlich nicht. Ich hoffe auf ein spannendes Jahr 26. Ich habe schon ein paar Themen im Kopf. Werden wir sehen, was daraus wird. Es gibt ja doch den einen oder anderen Musiker, der mir im Moment am Herzen liegt, dem wir eine eigene Sendung widmen sollten. Aber lasst euch einfach überraschen und hört uns weiterhin zu, bitte. Schreibt uns, wenn ihr uns was zu sagen habt, auch wenn es nur ein Lob ist, darüber freuen wir uns natürlich immer besonders. Und der Dieter deutet mir gerade, dass er, glaube ich, auch noch was zu sagen habe. Ich sage mal von meiner Seite tschüss und bis bald.
Ja, ich muss ergänzend nur noch dazu sagen, dass ich es einfach herzig finde, dass mein lieber Stefan auf meine Bemerkung, du wirst sicher noch ein paar Schlussworte finden, eigentlich nicht sagt und dann noch einmal 5 Minuten das Feinste von sich gibt. Aber so sind wir eben, wir zwei. Auch von mir daher ein ganz schnelles Baba, pfiat Gott und auf Wiedersehen.